soll heute Morgen um den ungezähmten Gott gehen. Und da fragt sich jemand, wer sollte Gott denn zähmen? Und ich glaube, dass das uns oft passiert, dass wir Gott zähmen. Irgendwas ist hier noch an? Oder Daniel, gibt ein bisschen Rückkopplung. Wir sind diejenigen, die Gott sehr, sehr oft zähmen und in irgendwie ein Bild hineinpressen oder uns ein Bild von ihm machen, was vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Und frag dich doch mal selbst, welches Bild vor deinem geistigen Auge erscheint, wenn du über Gott nachdenkst. Ist es der fordernde, der richtende, strafende, gerechte Gott? Oder ist es der ewige, allmächtige, der allwissende, der allgegenwärtige Gott? Oder ist es der liebende, vergebende, barmherzige oder gütige Gott? Die Frage stellt sich mir, wenn wir darüber nachdenken, welches Bild von Gott haben wir? Und ist dieses Bild nicht auch oft geprägt von dem, wie wir aufgewachsen sind? Da wird von dem Vater gesprochen. Und dieser Vater, erinnert er uns vielleicht an unseren eigenen Vater? Ich hatte recht Glück mit meinem. Der war recht geschmeidig. Aber wenn ich jetzt so einen Tyrannen als Vater gehabt hätte und mir dann irgendjemand sagt, Gott ist wie ein Vater zu mir, dann hätte ich, glaube ich, ein belastetes Wort in mir drin, was ich mit Vater verbinde. Und ich glaube, dass dieses Bild, was ich von Gott habe, von irgendwas geprägt ist. In 5. Mose 5 steht, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern ist, tiefer als die Erdoberfläche. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Die Bibel sagt also, wir sollen uns überhaupt kein Bild über Gott machen. Aber warum fordert Gott so etwas, wenn er doch weiß, dass wir Menschen uns alles bildlich vorstellen? Ich teste euch jetzt, wir machen mal ein kleines Experiment. Welches Bild erscheint vor deinem geistigen Auge, wenn du das Wort Apfel hörst? Habt ihr alle ein Bild? Vermutlich sowas. Komplett. Du hörst das Wort Apfel und du hast in deinem Kopf, Hinterkopf, hast du ein Bild von einem Apfel. Welches Bild erscheint vor deinem geistigen Auge, wenn du Sonnenaufgang am Meer hörst? Könnte so etwas sein. Hat vielleicht jeder schon mal gesehen, der am Meer war. Und welches Bild erscheint vor deinem geistigen Auge, wenn du Auto hörst? Sowas? Also, bei mir wäre es vielleicht eher sowas. Und wenn ich jetzt einen Markus da hinten so lächeln sehe, vermutlich in die Richtung geht's. Ja? Also merken wir schon, bei einem bestimmten Thema haben wir unterschiedliche Bilder vor Augen. Da ist es nicht mehr so eindeutig wie ein Apfel oder wie ein Sonnenaufgang. Und welches Bild erscheint vor deinem geistigen Auge, wenn du Banane hörst? Bestimmt sowas nicht, ja? Du hast ein Bild im Kopf und auf einmal kommt was ganz anderes. Das nennt man Fake-Bild. Also man gibt irgendwas, man manipuliert ein Bild und macht was ganz anderes draus. Und ich glaube, dass das mit unserem Gottesdienst auch sehr, sehr oft passiert, dass wir einfach ein bestimmtes Bild haben und dieses Bild in unseren Augen drin ist oder in unserem Kopf drin ist. Und wenn man jetzt mal durch diese ganzen Kirchen geht, durch diese prunkvollen Kathedralen, dann sieht man, dass Leute auf unterschiedlichste Art und Weise versucht haben, Gott darzustellen. Wenn man sieht, oben links in der Ecke, dieser Gott, der da so ratlos auf die Welt runterguckt, dann darunter dieser Gott, der nach dem Menschen greift, rechts oben, das könnte das Gottesbild eines Menschen sein, der einen strengen Vater hatte. Diese angsterfüllten Engel da hinten im Hintergrund. Oder links unten dieser kurz vorm platzende Gott, der da unten drauf guckt und sieht, was ist denn da unten los? Und so ein Jesus, der daneben steht und sagt, was wird wohl jetzt passieren? Ja, es sind also, Menschen haben sich immer wieder Bilder von Gott gemalt und haben dadurch auch das Bild anderer Menschen geprägt, die sich diese Bilder angeguckt haben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott sagt, mach dir kein Bild und mal auch kein Bild von mir, denn das, was du malst, wird niemals so sein, wie ich wirklich bin. Denn ich glaube, dass das exakte Bild von Gott durch was gezeichnet wird? Ihr dürft gerne mal reinrufen. Liebe. Noch irgendwelche Vorschläge? Durch Jesus. Durch Jesus? Das ist im Wesentlichen nicht verkehrt, aber ich glaube, dass das exakte Bild von Gott durch Ehrfurcht gezeichnet wird. Und diese Ehrfurcht, das ist ein Wort, ich weiß nicht, wer damit überhaupt was anfangen kann. Wer könnte denn von euch sagen, dass er das Wort Ehrfurcht vollkommen verstanden hat? Das ist so ein Wort, das kommt irgendwo her, das hat man immer mal wieder auch in der Gemeinde oder sonst irgendwo gehört. Aber was ist Ehrfurcht? Und was verstehen wir unter diesem Wort? Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang aller Weisheit. Weisheit ist nicht mit Intellekt zu verwechseln und Torheit kann selbst einen Menschen mit einem hohen IQ befallen. Und was sagt die Bibel dazu in Sprüche 9, Vers 10? Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. 5. Mose 10, Vers 20. Habt Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, dient ihm und bleibt eng mit ihm verbunden. Schwört nur bei seinem Namen. Wenn wir also weise werden wollen, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir eine hohe akademische Ausbildung haben, sondern Weisheit beginnt damit, indem ich Ehrfurcht vor Gott habe. Und wenn ich mit dem Wort nichts anfangen kann, dann wird es schwierig für mich. Dann ist das so, da steckt schon mal das Wort Furcht drin. Ja? Furcht verbinde ich mit Angst. Und das ist so diese Theologie, die im Mittelalter vielleicht so ein bisschen rausgekommen ist, wo die Kirche mit den Höllenqualen den Leuten Angst gemacht hat, damit sie was in den Klingelbeutel schmeißen. Das hat was von angstbesetzter Religion, Unterdrückung, Unfreiheit. Und Furcht und Angst gelten grundsätzlich als schlechte Ratgeber. Menschen, die von Ängsten getrieben werden, gelten als labil oder krank. Angst vor Gott ist die Vorstellung eines strafenden, peniblen Gottes, eines mächtigen Despoten, nicht die entbehrlichste aller Mythenfiguren. Ein mittelalterliches Bild vom geduckten, ängstlichen und unterdrückten Untertan. Das verbinden viele Leute, wenn sie sagen, Ehrfurcht. Das hat was damit zu tun, ich bin klein, ich bin nichts wert. Und dieser Gott, der steht da oben mit dem erhobenen Zeigefinger. Aber das Alte Testament zeichnet ein anderes Bild. Psalm 103, Vers 4, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Hier ist da sagt der Psalmbeter, du erlöst mich, du krönst mich, da ist überhaupt nichts von Angst zu spüren. Aber du, Herr, bist mein Schild, du bist meine Ehre und du hebst mein Haupt empor. Das heißt, die Psalmbeter damals, auch noch viel weiter vor dem Mittelalter, hatten überhaupt nicht so ein Bild von Gott. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Denn du, Herr, segnest die Gerechten und du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Also hier ist für mich nichts von Angst zu spüren. Weshalb also Furcht? Warum nicht eine Partnerschaft von Gott und Mensch auf Augenhöhe? Ich glaube, dass wir, nachdem Jesus diese Brücke zum Vater geschlagen hat, dass wir da in der Gefahr stehen, zu sagen, jetzt ist Gott wie so ein Kumpel. Ja, es ist alles erledigt und wir können mit Gott reden wie mit einem guten Freund. Das ist auch nicht unbedingt verkehrt. Aber das Miteinander von Gott und Mensch funktioniert nach biblischem Verständnis nur, wenn die Realitäten klar bleiben. Wenn ich mir dessen bewusst bin, was ich bin und wenn ich mir dessen bewusst bin, was Gott ist. Gott ist im Himmel und du auf der Erde, also mach wenig Worte, heißt es im Buch der Prediger. Da steht also ganz klar, wer bist du, Mensch? Ja? Das hat ein bisschen was von, jetzt werde ich runtergestuft, aber ups. Das hebräische Wort Furcht bedeutet eben nicht, dass ich Angst habe, sondern es bedeutet ehrfürchtiges Erkennen, womit ich es zu tun habe. Dieses Bild von Gott wieder zu bekommen, mit wem habe ich es denn hier eigentlich zu tun? Das ist nicht der freundliche Nachbar, dem ich einfach mal auf die Schulter klopfe, sondern da ist mehr dahinter. Das ist ein Gott mit Eigenschaften, die weit über das hinausgehen, was ich habe und die weit über meine Möglichkeiten hinausgehen. Und diese Weite von diesem Charakter Gottes, von diesen Eigenschaften Gottes, die erkennt man manchmal nicht. Ja? Stell dir vor, du sitzt an diesem Strand, hast einen Cocktail und streckst die Beine in die Sonne und guckst auf diese schönen Wellen, gehst ab und zu mal ins Meer, lässt dich wieder trocknen. Du hast in dem Moment keine Ehrfurcht vor dem Meer. Das hatten die Leute vor ein paar Jahren in Phuket am Strand auch nicht. Und dann rauschte da so eine Welle an, die einfach mal 12 bis 15 Meter hoch ist. Und was am Ende rausgekommen ist, das war der gleiche Strand. Und ich glaube, wenn wir auf so einer Insel sitzen und sehen so unser Meer drumherum, dann ist Gott einfach nicht nur auch das ruhige Meer, sondern Gott ist auch das tosende Meer. Gott ist auch das Meer, was Wellen hochschlägt. Und da ist mehr wie die Eigenschaft, die wir vielleicht momentan für uns als unser Bild von Gott zusammengebastelt haben. Die geistliche Geschichte der Menschheit beweist, dass keine Religion je bedeutender gewesen ist als ihr Gottesbild. Anbetung ist ehrfürchtig oder oberflächlich, je nachdem, ob der Anbetende ein auf Ehrfurcht gegründetes oder oberflächliches Gottesbild hat. Und in der Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte, wie ich Gott begegne, da spiegelt sich wieder, welches Bild ich von Gott habe. Es genügt nicht einfach, Gott zu folgen. Die Bedeutung dieses Wortes ist heute wahrscheinlich sehr vielschichtig. Wenn ich sage, ich folge Gott, da gibt es eine Menge Religionsgemeinschaften, die auch sagen würden, dass sie Gott folgen würden. Von daher ist diese Aussagekraft relativ gering. Wenn wir uns selbst ein Gottesbild zusammenbasteln, schaffen wir uns ein Götzenbild. Wenn wir selbst zusammenbasteln, wie wir Gott am besten verstehen oder haben wollen, dann schaffen wir uns ein Götzenbild, weil es nicht der Realität entspricht, wie Gott wirklich ist. Die Eigenschaften Gottes sind die Grundlagen des Glaubens. Jesus kam auf die Erde, um den Menschen den Gott der Tora zu offenbaren. Das ist das, was der Andi eben gesagt hat. Ich erkenne Gott nur, indem ich mich mit Jesus beschäftige, indem ich die Bibel lese. Und Gott hat sich in seinem Wort offenbart. Jede Abweichung davon führt zu einem selbstgemachten Götzen. Und von daher ist es mir heute Morgen wichtig, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen, welche Eigenschaften hat Gott. Deswegen sind das auch so viele Blätter, weil das sind ganz schön viele. Gottes Eigenschaften erkennen, das ist für uns wichtig, weil nur dann können wir uns ein reelles Bild von Gott machen. Als allererstes steht da die Heiligkeit. Heiligkeit, das ist die Eigenschaft, die Gott über alle geschaffenen Dinge setzt. Sie betrifft seine Majestät und seine vollkommene moralische Reinheit. In Gott gibt es überhaupt keine Sünde und keinen bösen Gedanken. Seine Heiligkeit bestimmt, was rein und gerecht im gesamten Universum ist. Ein Ort, wo Gott sich gezeigt hat, wie zum Beispiel vor Mose im brennenden Dornbusch, wird heilig, nur weil Gott dort gewesen ist. Heiligkeit. Unendlichkeit. Gott ist grenzenlos, er ist unmessbar. Da Gott grenzenlos ist, sind alle seine Eigenschaften auch grenzenlos. Dann muss alles andere, was ihn betrifft, auch grenzenlos sein. Und das betrifft alle die Eigenschaften Gottes. Seine Güte, seine Liebe, Es ist grenzenlos. Wenn Gott unendlich ist, sind auch die Eigenschaften von ihm unendlich. Und das ist was in meinen Kopf überhaupt nicht reingehen will. Weisheit. Weisheit ist unter anderem die Fähigkeit, sich vollkommene Ziele zu stecken und diese mit den vollkommensten Mitteln zu erreichen. Mit anderen Worten, Gott macht keine Fehler. Er ist der Vater, der wirklich alles am besten weiß. Wie Paulus in Römer 11, Vers 13 erläutert, wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Gott ist allwissend. Gott besitzt vollkommenes Wissen und braucht darum nichts hinzuzulernen. Gott hat nie gelernt und kann nichts lernen. Allwissenheit heißt eben, alles zu wissen. Gott weiß alles und sein Wissen ist unendlich. Es ist unmöglich, etwas vor Gott zu verbergen. Auch wenn wir das manchmal vielleicht meinen, wir könnten das. Eine wichtige Eigenschaft von Gott ist Treue. Alles, was Gott versprochen hat, wird sich erfüllen. Seine Treue garantiert es. Er lügt nicht. Was er in der Bibel über sich selbst gesagt hat, ist wahr. Jesus hat sogar gesagt, er ist die Wahrheit. Dies ist ungeheuer wichtig für uns, die Nachfolge Jesu, weil wir unsere Hoffnung auf das ewige Leben und auf seine Treue beruht. Er wird sein Versprechen einlösen, dass unsere Sünden vergeben sind und dass wir auf ewig mit ihm leben werden. Wenn Gott nicht treu wäre, dann würde ich sagen, lass uns nach Hause gehen. Dann bräuchten wir nicht hier zu sitzen. Weil das Versprechen, das er gesagt hat, ihr werdet in Ewigkeit bei mir sein, das ist das, was eigentlich nur die Perspektive im Leben geben kann. Und wenn ich daran nicht glaube, nicht an die Treue Gottes glaube, dann ist es schlecht um mich bestellt. Souveränität. Das ist jene Eigenschaft, durch die Gott seine ganze Schöpfung regiert. Es ist die praktische Anwendung seiner Eigenschaften, der Allwissenheit und der Allmacht. Er ist absolut frei, das zu tun, was in seinen Augen das Beste ist. Gott hat alles, was geschieht, unter Kontrolle. Andererseits hat der Mensch immer noch einen freien Willen, der ihn für seine Entscheidungen im Leben verantwortlich macht. Und auch wenn Menschen Panzer beladen oder irgendwelche Flugzeuge mit Bomben beladen und ihre eigenen Entscheidungen treffen, so grenzt das nicht Gottes Souveränität ein. Die Dreieinigkeit. Obwohl die Bibel dieses Wort nicht verwendet, wird davon gesprochen, dass Gott sich in drei Personen offenbart. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Werden alle Gott genannt, werden als Gott verehrt, leben ewig und tun Dinge, die allein Gott tun kann. Obwohl Gott sich in diesen drei Personen offenbart, ist Gott eins und kann nicht geteilt werden. Alle drei handeln vollkommen gemeinsam, sobald einer der drei aktiv ist. Gott ist allmächtig. Dieses Wort bedeutet buchstäblich allmächtig. Da Gott unendlich ist und Macht besitzt, besitzt er unendliche Macht. Er gesteht wohl seinen Geschöpfen etwas Macht zu, das aber vermindert ganz und gar nicht seine eigene Macht. Er verbraucht keine Energie, die ersetzt werden müsste. Wenn die Bibel sagt, Gott ruhte am siebten Tag, tat er das nicht, weil er müde gewesen wäre, sondern um uns und unser Bedürfnis nach Erholung ein Beispiel zu setzen. Liebe. Die Liebe ist ein so vorherrschender Charakterzug Gottes, dass der Apostel Johannes schrieb, Gott ist Liebe. Das bedeutet, dass für Gott das Wohlergehen der Menschen an oberster Stelle steht. Eine ausführliche Erläuterung und Beschreibung der Liebe kann man in 1. Korinther 13 finden. Am deutlichsten erkennt man diese Liebe am Leben Jesu. Sein Opfertod am Kreuz für die Sünden anderer ist das absolut Höchste, was Liebe vollbringen kann. Gottes Liebe ist nicht eine emotionale Liebe, sondern eine handelnde Liebe. Seine Liebe beschenkt den Gegenstand seiner Liebe, die auf der Welt lebenden Menschen. Das liest man auch in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Da steht nicht nur, dass er die Leute liebt, die ihm nachfolgen, sondern er hat die ganze Welt geliebt, jeden einzelnen Menschen, ob er ihm nachfolgt oder nicht. Gott ist absolut gerecht. Er ist die Gerechtigkeit schlechthin. Die Bibel sagt, dass Gott gerecht ist, aber erst durch sein Wesen wird bestimmt, was Gerechtsein eigentlich ist. Er passt sich nicht irgendwelchen äußerlichen Kriterien an. Gerechtigkeit schafft moralische Gleichheit für jeden. Wenn böse Taten geschehen, fordert die Gerechtigkeit die entsprechende Strafe dafür. Da Gott vollkommen ist und niemals etwas Böses tut, ist für ihn niemals eine Strafe nötig. Aber aus seiner Liebe heraus hat Gott in Jesus Christus die Strafe für unsere bösen Taten bezahlt. Indem er selbst ans Kreuz ging, seiner Gerechtigkeit musste Genüge getan werden. Er selbst tat es für alle, die an ihn glauben. Barmherzigkeit. Gott freut sich daran, Menschen, die ihn lieben, reich zu beschenken. Selbst wenn sie es nicht verdienen. Das Wort Barmherzigkeit beschreibt diese Neigung Gottes. Jesus Christus ist der Kanal, durch den Gottes Gnade fließt. Die Bibel sagt, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Allgegenwart. Manchmal wünscht man sich, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, weil man irgendwie so viel zu tun hat. Damit hat Gott kein Problem. Dieser theologische Begriff bedeutet immer anwesend. Egal jetzt, in Fellerdill, in Steinbach, in Afrika. Da Gott unendlich ist, kennt sein Wesen keine Grenzen. Daher ist er immer überall. Dies lehrt die Bibel an vielen Stellen. Zum Beispiel wird der Satz, ich bin immer bei euch, im Alten und Neuen Testament 22 Mal wiederholt. Wie könnte Gott immer bei uns sein, wenn er gleichzeitig bei dem Australier sein sollte und bei uns sein sollte, wenn er nicht allgegenwärtig wäre? Sogar Jesus sagt es in seinen Jüngern als Stärkung zugleich, nachdem er ihnen den Auftrag gegeben hat, sein Evangelium in die ganze Welt zu tragen. Dies ist wahrhaftig eine große Beruhigung für alle, die Jesus nachfolgen. Egal, wo du hingehst. Wo du denkst, du wärst alleine, Gott ist da. Der ist schon da. Bevor du da angekommen bist, ist Gott schon da. Gott ist Güte. Die Güte Gottes ist das, was ihn freundlich, herzlich, wohlwollend und guten Willens den Menschen gegenüber macht. Dieser Charakterzug lässt ihn all seinen Segen denen schenken, die ihm nachfolgen. Und sogar denen, die ihn ignorieren. Denn ich habe noch nicht gesehen, dass bei einem Christ auf dem Feld das Korn wächst und nebenan bei dem Nichtchristen wächst es nicht. Sondern Gott lässt es auch auf das Feld regnen und er lässt auch seine Sonne und sein Wachstum auf diesem Feld möglich werden. So, das heißt, Gott segnet die Menschen und er segnet natürlich ganz im Besonderen die Menschen, die ihm nachfolgen. Gottes Handeln definiert, was Güte ist und wir können das leicht darin erkennen, wie Jesus mit Menschen in seiner Umgebung umging. Wo selbst Menschen gesagt haben, komm, weg mit dem oder das ist jetzt unangenehm, das ist jetzt peinlich und mit so jemandem kannst du dich nicht abgeben. Das hat Jesus nicht gemacht, er hat sich genau mit den Leuten abgegeben. Eine Eigenschaft Gottes, da muss man ein bisschen mehr drüber nachdenken, das ist eine Existenz aus sich heraus. Also wir existieren, weil wir geschaffen wurden. Weil Gott das möglich gemacht hat. Als Moses fragte, mit wem er es im brennenden Dornbusch zu tun hatte, antwortete Gott, ich bin der, der ich immer bin. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist einfach da. Im ganzen Universum gibt es sonst nichts, das ebenso ohne Bedingungen existiert. Nur Gott allein. Wenn irgendetwas ihn geschaffen hätte, dann würde das selbst Gott sein. Das ist für unsere Köpfe eine schwierige Vorstellung, weil alles, was uns begegnet, von irgendjemand anderem oder Höheren kommt. Die Bibel sagt am Anfang, er war schon da. Also an unserem Anfang, am Anfang der Welt, war Gott schon da. Das ist was, da musst du dich erstmal mit beschäftigen. Weil alles, was uns hier auf der Erde begegnet, hat einen Anfang und hat ein Ende. Auch wenn der Liederdichter da singt, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja, aber es hat alles einen Anfang. Wenn du ein Auto kaufst, das hat einen Anfang. Da hat sich einer hingesetzt und hat eine Zeichnung gemacht. Da hat jemand Werkzeuge gebaut, da hat jemand Fertigungsvasen gebaut, da hat jemand Schweißgeräte für gebaut und so weiter, dass das Ding irgendwann mal fertig lackiert vor dir steht und du einen Schlüssel rumdrehen kannst. Es hat noch nie eine Explosion gegeben und es stand ein neuer Audi vor dir. Also ist es für uns ganz schwierig zu erkennen, dass Gott schon immer da war, dass Gott keinen Anfang hat. Ja, und irgendwann ist dieses Auto, egal wie du es pflegst, irgendwann ist es fertig und dann hat das Auto ein Ende. Und zu überlegen, dass es kein Ende geben wird, das ist eine ganz große Vertrauenssache, zu sagen, wir werden in Ewigkeit mit dem leben und es wird kein Ende mehr haben. Das kann man leicht über die Lippen sagen, aber das wirklich zu verstehen, glaube ich, ist gar nicht so einfach. Denn Gott ist Ewigkeit. In mancher Hinsicht ist dieser Wesenszug Gottes seiner Existenz aus sich heraus ähnlich. Gott ist immer schon und wird auf ewig sein. Denn Gott existiert in der Ewigkeit. Er hat die Zeit geschaffen. Deshalb kann Gott von Anfang an das Ende sehen und deshalb kann ihn nichts überraschen. Wenn Gott nicht ewig wäre, hätte sein Versprechen des ewigen Lebens für die, die Jesus nachfolgen, kaum eine Bedeutung. Unveränderlichkeit. Das bedeutet ganz einfach, dass Gott sich nie ändert. Der denkt nicht, ich mache morgen mal was anders. Darum sagt die Bibel, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Weil, er kann das sagen, weil Gott sich nicht ändert. Gott bleibt, wie er schon immer war. Es gibt nichts an ihm zu verbessern oder an ihm zu verändern. Aus dem Grund kann er auch bleiben, wie er ist. Gnade. Gnade ist das Liebesverhalten Gottes, das ihn bewegt, demjenigen Wohltaten zu erweisen, der sie nicht verdient hat. Da Gottes Verlangen nach Gerechtigkeit in Jesus Christus Genüge getan wurde, hat Gott die Freiheit, all denen, die sich entschieden haben, ihm zu folgen, Gnade zu erweisen. Sie endet niemals, weil sie Teil des Wesens Gottes ist. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Gott unendlich ist und dass auch seine Eigenschaften unendlich sind. Und im Moment ist auch seine Gnade für uns unendlich. Da gibt es keine Grenze. Sie endet niemals, weil sie ein Teil des Wesens Gottes ist. Durch die Gnade möchte Gott mit den Menschen in Verbindung treten. Und so tut er es selbst, wenn die Person sich ausdrücklich dafür entscheidet, Gott zu missachten oder beiseite zu schieben. Trotzdem tritt er in Kontakt mit diesen Leuten. Auch wenn du sagst, Gott gibt's nicht, Gott existiert nicht. Und trotzdem versucht Gott, dich anzusprechen. In einem solchen Fall allerdings gewinnt Gottes Gerechtigkeit wieder die Oberhand. Denn wenn sich ein Mensch dafür entscheidet, sein Leben lang an Gott vorbeizugehen, wird er auch diese Konsequenz spüren. Aber so lange gilt die Gnade für ihn. Und so lange wird Gott um ihn werben. Ich frage mich, ob das eine Eigenschaft ist, die ich habe. Ich vermute eher nicht. Oder habt ihr die alle? Selbstgenügsamkeit? In der Bibel steht, dass Gott das Leben in sich selbst hat. Johannes 5, Vers 26. Alles weitere Leben im Universum ist von Gott gegeben. Er hat keine Bedürfnisse und er kann sich in keiner Weise verbessern. Haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Gott braucht gar nichts sonst. Er braucht nirgends unsere Hilfe, aber aus seiner Gnade und Liebe heraus gestattet er uns, an seinem Plan auf Erden mitzuwirken und für andere Menschen ein Segen zu sein. Wir sind es, die sich ändern, Gott aber niemals. Er ist selbstgenügsam. Das waren die 18 wichtigsten Eigenschaften, die man aus der Bibel rauslesen kann, wie Gott ist. Wir haben jetzt einen Schnelldurchlauf gemacht. Ich glaube, du könntest eine Woche über jede einzelne Eigenschaft predigen, wärst noch immer nicht fertig. Die Auflistung der Eigenschaften ist eine Beschreibung des Gottes der Bibel. Alle anderen Gottesbilder zeigen falsche Götter, wie die Bibel sagt. Diese sind etwas, was sich Menschen selbst ausgedacht haben. Als Leser der Bibel können wir Gott loben, indem wir über die Wesenszüge Gottes nachdenken und ihn loben und preisen für das, was er wirklich ist. Und wie jeder seiner Wesenszüge unser Leben in positiver Weise beeinflusst. Lass uns mal runter von der Insel gehen, auf der wir gerade sitzen. Ich weiß nicht, was für dich die wesentlichste Eigenschaft Gottes ist. die dein Leben prägt. Wahrscheinlich ist eine wichtige die Gnade. Wenn wir die nicht erfahren hätten, wären wir heute Morgen nicht hier. Und ich finde es manchmal gefährlich, wenn wir auf so einer Insel sitzen bleiben, wenn wir nur Gott auf den Erretter beschränken und ansonsten unser Leben überhaupt keinen Einfluss der anderen Eigenschaften Gottes hat. Und wir haben über Güte gesprochen zum Beispiel, ja, dass Gott gut ist. Gott ist gut, Gott ist uneingeschränkt gut. Und jetzt passiert in deiner Familie irgendwas, womit du nicht gerechnet hast. Und wo du sagst vielleicht, wie kann dieser gute Gott das zulassen? Und du bekommst erstmal keine Antwort darauf. Auch vielleicht ringst du um diese Antwort im Gebet und sagst, Gott, ich hätte da, warum muss das jetzt passieren? Und du bekommst erstmal keine Antwort. Was allein kann dich trösten? Es kann dich trösten, dass es ein Leben in Ewigkeit gibt, dass du einen ewigen Gott hast und dass du hier vielleicht 70, 80 Jahre auf der Erde bist und dass es danach eigentlich erst weitergeht, dass das, was danach kommt, aber ein Vielfaches größer ist als das, was jetzt hier ist. Und die Sorge, die du hast, die ist berechtigt, die will ich auch nicht runterspielen. Aber die Perspektive zu sagen, das ist nicht alles. Und dieser allwissende Gott wird mir irgendwann mal eine Antwort darauf geben, auch wenn sie jetzt gerade nicht kommt. Dann werde ich eine Antwort darauf bekommen. Und wenn ich dann nur diesen gütigen Gott im Kopf habe, dann kann ich sehr schnell an dieser Güte zweifeln. Weil ich sage, wie kann dieser Gott denn gütig sein, wenn er mir gerade das hier zumutet? Oder wenn ich da gerade durch muss? Aber wenn ich es weiß, Gott ist allwissend, Gott hat die komplette Weisheit in sich, dann kann ich mir vorstellen, dass es da noch Dinge gibt, die vielleicht deutlich wichtiger sind, wie das, was ich gerade denke. Und dass der Gesamtzusammenhang, den nur Gott sieht, dass das der richtige Weg ist. Und den kann ich manchmal nicht verstehen, den kann ich vielleicht auch manchmal nicht erkennen. Aber ich weiß, da steht ein Gott drüber, der ist allwissend und der hat alle Weisheit dieser Erde in sich. Und aus dem Grund kann ich diesem Gott trotzdem nachfolgen. Und ich kann trotzdem sagen, du bist gut, weil du in deinem Grundwesen gut bist, weil aus dir nichts Schlechtes kommt. Und das, was mir hier gerade widerfährt, das weiß ich nicht, aber es kommt nicht von Gott. Wenn da jemand sagt, Gott hat mich mit Krankheit geschlagen, weil er mich prüfen will, wenn ich die Bibel sehe, das gibt es nicht. Gott schlägt keine Menschen mit Krankheit. Wir leben auf einer Welt, wo es Krankheit gibt. Und manchmal nutzt Gott auch eine Krankheit, dass wir da durchkommen, dass wir wachsen und dass wir stärker werden. Aber Gott schickt keine Krankheit. Genau wie es im Vaterunser heißt, und führe uns nicht in Versuchung. Gott versucht den Menschen nicht. Der Wunsch dieser Übersetzung heißt, führe mich an der Versuchung vorbei. Gott schickt dich doch nicht extra in eine Sünde rein, wo er die Sünde abgrundtief hasst. Ja, das sind solche Dinge, wo ich in manchen Lebenssituationen nur dann durchkomme, wenn ich Gottes Eigenschaften im Gesamten betrachte. Wenn ich Gott nicht nur als den Retter oder nicht nur als den Guten oder nicht nur als den Richter sehe. Sondern Gott ist nicht nur der Richter, der dich richten wird, sondern Gott ist auch der Gnädige. Und diese Eigenschaften Gottes, die gehören einfach zusammen. Und das ist das Gottesbild, was wir in der Bibel entdecken, was unser Leben wertvoll macht. Weil nur dann können wir auch als Christen unseren Weg gehen. Nur dann können wir morgens aufstehen und können sagen, Jesus, was hast du heute mit mir vor? Weil du hast alles in dir drin. Du bist durch deinen Geist in mir drin. Und du hast alles im Päckchen, was ich heute für meinen Tag brauche. Und wenn mir irgendwas an einem Tag in die Quere kommt, wo ich nicht mit klarkomme, dann kann ich mich auf diese Eigenschaften Gottes, der in mir wohnt, berufen und kann sagen, und hiermit kann es weitergehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns dieses Gottesbild wieder neu vor Augen führen, weil es unsere Lebenseinstellung verändert. Es verändert die Einstellung, wie wir in den Tag reingehen. Wenn ich weiß, dass es ein liebender und rettender Gott ist, dann kann ich eigentlich als begnadigter Mensch nicht in die Welt reingehen und kann sagen, die Menschen um mich herum sind mir ganz egal. Schön, dass ich errettet bin, aber was mein Nachbar, was mein Kollege, was die machen. Und ich sage euch, Ich merke das an mir manchmal, obwohl ich ein relativ evangelistisches Herz habe, das ist das manchmal, dass die Menschen einfach so an mir vorbeigehen, dass mich das manchmal gar nicht mehr interessiert, ob die verloren gehen. Wenn ich aber weiß, dass der Gott, der allmächtige Gott, der mich begnadigt hat mit all diesen Eigenschaften, wenn der deinen Nachbar und deinen Arbeitskollegen genauso mit diesen liebenden Augen ansieht, dann kann ich aus Ehrfurcht diesen Gott eigentlich nicht stillhalten. Und das meint die Bibel mit Ehrfurcht. Ich will es erkennen, mit was ich es zu tun habe, mit diesem unfassbaren Gott, der unfassbare Eigenschaften hat, der begnadigt mich, der interessiert sich für mich als Mensch, als kleinen Mensch und der vergibt mir, obwohl ich es gar nicht verdient habe. Und das sind diese Dinge, die ich gerne im Hinterkopf haben möchte und die ich euch auch wünsche, dass ihr die im Hinterkopf habt, dass wir die Vielfalt entdecken, die Gott hat. Und dass wir aus dieser Vielfalt und aus diesen guten Eigenschaften, die Gott hat und die auch in uns drin sind, weil Gott in uns wohnt, dass wir die ausgraben, dass wir Gott nicht auf einen Fleck begrenzen. Weil dann fangen wir an, uns ein Götzenbild zu malen. Gott ist das Gesamte. Das sind alle diese Eigenschaften, die wir heute Morgen betrachtet haben, im Schnelldurchlauf. Und es macht, glaube ich, Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, sich mal über jede eigene Eigenschaft Gottes näher Gedanken zu machen, um mehr von ihm rauszukriegen. Und ich glaube, je mehr wir von ihm mitkriegen, desto unverständlicher wird Gott für uns. Weil das unser Verstand überhaupt nicht in den Kopf kriegt. Dass jemand unendlich gnädig sein kann. Dass jemand alles weiß. Dass jemand zeitlos ist. Dass jemand alle Macht hat, zu sagen, wann mein Herzlein aufhört zu schlagen und wann nicht. Entscheidet Gott. Und an diesen Gott zu glauben, ist mehr, als nur einmal in seinem Leben an den Punkt zu kommen und sagen, du bist mein Erretter. Und danach passiert in deinem Leben gar nichts mehr. Weil das würde Gott nicht gerecht. Weil er viel mehr ist als nur dein Erretter, dein Begnadiger. Sondern er ist deine Weisheit. Mit ihm, heißt es, kann ich über Mauern springen. Und Wellen zerschlagen. Ja? Also das ist der Gott, der mit mir was anstellen will, der mich nicht nur als 70, 80 Jahre lang vegetierendes, biologisches Wesen dahin vegetieren lassen will, sondern der was mit mir vorhat. Und der mir alles mitgibt, was ich brauche. Und ich kann an diesen Eigenschaften alle teilhaben und kann mich an diesen Eigenschaften erfreuen. Tut euch selbst den Gefallen und das wünsche ich mir persönlich auch. Lasst uns Gott nicht auf so kleine Eigenschaften beschränken. Lasst uns wieder einen neuen Blick kriegen, wie groß Gott ist, weil dann kommt mein Herz automatisch in Anbetung. Weil ich sage, wow, der Gott beschäftigt sich mit mir. Und das bringt mich in Anbetung. Das will mich anbeten lassen. Es kommt uns ab und zu abhanden. Und ich wünsche uns einfach, dass wir es wieder ganz neu lernen. Den Gott, den wir jeden Sonntag hier oben treffen wollen, dass wir den wieder ganz neu kennenlernen. Ich bete noch zum Schluss. Ja, du großer Gott, wir haben noch nicht wirklich einen Bruchteil von der Ahnung, wie du bist. Wir entdecken immer wieder neu und wir werden wahrscheinlich auch in der Ewigkeit noch dauerhaft staunen, wie du bist, weil wir selbst in der Ewigkeit dich ewig dafür anbeten werden, wie du bist. Und oft fällt es uns auf der Erde so schwer, dich anzubeten oder dich einfach wirken zu lassen, obwohl du das willst. Du wohnst in uns durch deinen Heiligen Geist und du willst uns befähigen, Dinge zu tun, wo Jesus sagt, ihr werdet noch größere Dinge tun wie ich, in der Kraft des Geistes, in der Kraft des allmächtigen Gottes. Und du lässt uns an deiner Weisheit teilhaben, du lässt uns an allem teilhaben, ja, was dich ausmacht. Und oft sind andere Dinge in unserem Kopf, oft ja, beschränken wir dich auf bestimmte Dinge, die für uns gut sind. Und ja, sehen diese vielen anderen Dinge nicht, dass du ein gerechter Gott bist, dass du ein absolut heiliger Gott bist, dass du die Sünde hast und ja, dass du trotzdem so gnädig bist und uns wieder vergibst. Das sind all diese Dinge, die kann unser Verstand einfach nicht begreifen. Und ich bitte dich einfach, dass wir das wieder in den Kopf kriegen, wenn wir morgens aufstehen, dass wir Kinder dieses unwahrscheinlich großen, allmächtigen Gottes sind. Und dass wir unsere Welt nicht mit unseren beschränkten Augen sehen, sondern ja, dass wir ein Stück weit die Welt mit deinen Augen sehen, durch deine Brille gucken, die Menschen um uns herum angucken, wie du sie ansiehst und dass wir wieder neue Ehrfurcht vor dem bekommen, ja, vor dir bekommen und vor dem, was dich ausmacht. Es verschwindet oft im Alltag der Woche und deswegen bitte ich dich einfach, dass du gerade in der nächsten Woche uns ja, dieses Bild von diesem großen, allmächtigen Gott, der du bist, ja, einfach immer wieder vor Augen führst, täglich, wenn wir unseren Aufgaben nachgehen, wenn der Stress dieser Welt und der Alltag über uns reinbricht, dass wir das nicht vergessen und dass wir aus diesem Wissen, wer du bist, schöpfen können und dass wir unseren Weg mit dir gemeinsam damit gehen können. Danke, dass du so bist, wie du bist. Und danke, dass du uns immer wieder neu erkennen lässt, wie du bist. Amen.